Predigten, Seminare und weitere Impulse für den Glauben aus dem Diakonissenmutterhaus Eidlingen und dem Gästehaus Tannenhöhe.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Mit diesem Wort aus 2. Korinther 13, Vers 13, der Wochenspruch, begrüße ich Sie ganz herzlich auf der Tannenhöhe zum Gottesdienst. Und heute ist ja der Sonntag der Dreieinigkeit, Trinitatis, und wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Und wir singen jetzt das Lied miteinander Nummer 63. 63. Als Schriftlesung lese ich Jeremia 29, Vers 11. Denn ich weiß wohl, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Wir singen jetzt nochmal ein Lied, Nummer 72. Nummer 72. Wir beten. Herr, wir loben und preisen dich. Ja, wir jubeln über dich, den Herrn und Heiland und den himmlischen Vater. Danke für diesen Sonntag im Frieden und in der Freiheit. Und wir danken dir für deine Barmherzigkeit, Liebe und Geduld mit uns und dass du uns nie aufgibst. Herr Jesus, wir danken dir für deine Gegenwart jetzt hier bei uns und auch bei unseren Geschwistern in aller Welt, die leiden, verfolgt werden, sich verstecken müssen. Danke, dass du ihnen ganz besonders nahe bist. Und Herr, du weißt, was wir alles mitgebracht haben und auf dem Herzen haben. Und wir können es jetzt dir in der Stille sagen. Danke, Herr, dass du uns hörst, wenn wir zu dir rufen. Und danke, Herr, dass du in unsere Herzen sprichst durch dein Wort. Amen. In einer Sportzeitschrift stand einmal die Frage: Kennen Sie das gesündeste Wort der Welt? Was könnte das sein? Zwei Buchstaben? Ja, genau. Es heißt Ja. Sie sollten Ja ausschneiden und an die Wand hängen. Ja funktioniert so. Denken Sie Ja, wenn Sie etwas Unangenehmes tun müssen, denn mit Nein bleibt es ständig unerledigt. Denken Sie Ja, wenn Sie Ärger im Büro haben. Nein macht Sie nur ärgerlicher und löst kein Problem. Sagen Sie Ja zur 5 Ihres Kindes, zur verpassten Straßenbahn, zum Beinbruch im Urlaub, hoffentlich nicht. Denn mit Nein können Sie nichts retten oder wieder ganz machen. Ja ist Medizin, besser als flüssige oder gepulverte. Ja hilft dauerhaft. Ja macht den Kreislauf heiter, das Herz fröhlich, die Sorgen kleiner, das Leben wärmer. Ja sollten Sie sagen und tun, aber es ist schwer zu erlernen. Wenn Sie es richtig können, sagen Sie es dann bitte weiter, ja? Also so stand es in der Sportzeitschrift. Ja, man muss ja sagen, dass uns Menschen das Nein einfach näher liegt. nein, das ist nicht gut so, das mache ich nicht so, das will ich nicht so. Und Protest, Rebellion, Widerstand, das sind so unsere Dinge von uns Menschen. Wir sind Nein-Sager, wir sind Rebellen, auch gegenüber Gott. Er muss viel mit uns aushalten. Es geht über jede Grenze hinaus. Ist auch er ein Nein-Sager? Lehnt er uns ab mit unseren vielen Neins? Überlässt er uns unserem Schicksal? Wenn wir die Bibel aufschlagen, entdecken wir das Gegenteil. Gottes Ja steht über unserem Leben. Er ist und bleibt der Treue. Wir wollen darüber nachdenken. Wie kommt Gottes Ja über unserem Leben zum Ausdruck? Als erstes, er ist mein Schöpfer. Er hat gewollt, dass wir leben. Du sollst leben. Er hat uns gemacht, nicht wir uns selbst. Und lasst uns niederknien vor dem Herrn, der uns gemacht hat. So steht es in den Psalmen oder Psalm 139, 16. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war. Bevor sich der bläuliche Erdball drehte, hat Gott sich viele Gedanken schon um uns gemacht und uns in seiner einzigartigen Kreativität individuell geplant. Er wollte uns genau so, wie wir sind. Wir sind Gottes Idee. Gottes Ja bleibt über uns vom ersten bis zum letzten Atemzug. Und er überlässt seine Kunstwerke nicht sich selbst. In seiner Fürsorge für seine Geschöpfe ist er Tag und Nacht mit uns beschäftigt. Woran können wir das ablesen? Schwester Sandra hat es in einem ihrer Gottesdienste neulich gesagt. Er zählt unsere Haare. Und das ist ja nicht mit einem Mal getan, weil dauernd eins rausfliegt oder wieder nachwächst. Aber er weiß immer den Stand. Und er schläft nicht, er behütet mich Tag und Nacht. Er sieht mich. Das hat ja Hagar so erlebt, als sie so unter Druck war, am Ende war. Und dann hat sie gesagt zu Gott, du bist der Gott, der mich sieht. Er hört mich. Er vergisst mich nicht. Er hat mich ja in seine beiden Handflächen eingezeichnet. Er hat uns immer vor sich. Und er hilft mir. In Jesaja 41, 10 steht, ja, ich helfe dir. Ja, ich halte dich. Er liebt mich mit ewiger Liebe. Hat er uns geliebt, liebt er uns. Und Jesus sagt, wie der Vater mich geliebt hat, so liebe ich euch. Gottes Ja steht über unserem Leben. Und wenn wir die Bibel studieren, erfahren wir es auf jeder Seite. Ich möchte eine Person herausgreifen, an der dieses Ja durch Jesu Handeln sichtbar vor unseren Augen geschieht. Es ist die zusammengekrümmte Frau. Lukas 13, ab Vers 10, möchte ich die Verse jetzt lesen von dieser Frau. Jesus lehrte aber am Sabbat in einer der Synagogen. Und siehe, da war eine Frau, die 18 Jahre einen Geist der Schwäche hatte, und sie war zusammengekrümmt und gänzlich unfähig, sich aufzurichten. Als aber Jesus sie sah, rief er ihr zu und sprach zu ihr, Frau, du bist gelöst von deiner Schwäche. Und er legte ihr die Hände auf, und sofort wurde sie gerade und verherrlichte Gott. Mal bis dahin. Es war Sabbat. Treffpunkt Synagoge. Jesus lehrte. Wer konnte es besser als er? Wer kannte sich besser aus mit dem Vater und seinem Reich, mit den Menschen? Und dann lesen wir weiter in Vers 11. Und siehe. Und wenn dieses Wort kommt, dann heißt es ja, jetzt kommt etwas ganz Besonderes, das unsere Aufmerksamkeit ganz in Anspruch nimmt. Wir lesen weiter, siehe, da war eine Frau, die 18 Jahre einen Geist der Schwäche hatte. Und sie war zusammengekrümmt und gänzlich unfähig, sich aufzurichten. Da hätten wir jetzt nach dem siehe etwas völlig anderes erwartet. Siehe, eine Frau. Frauen waren damals nicht so angesehen, nicht so viel wert. Sie durften zum Beispiel nicht als Zeugin aussagen. Aber bei Jesus, bei Gott, sind Frau und Mann gleich, gleich wertvoll. Ja, war es eine besonders schöne Frau? Gar nicht. Sie war zusammengefaltet, sie war gänzlich unfähig, sich aufzurichten. Seit 18 Jahren litt sie an einem Geist der Schwäche. Sie war gefangen und gekettet in ihrem Körper, gebückt bis tief unten. Sie war immer gezwungen, nach unten zu sehen. Sie hatte nur ein kleines Blickfeld und sie konnte nicht beurteilen, was in ihrer Umgebung vor sich ging. Sie hatte keine Möglichkeiten, irgendwie, dass man ihr helfen konnte, da es half keine Krankengymnastik, keine Medikamente, keine Appelle, nichts. Und bestimmt litt sie auch unsagbare Schmerzen. Aber das konnte sie hören. Sie war in die Synagoge gekommen, um Gottes Worte zu hören. Ob sie wusste, dass Jesus heute predigte? Die zusammengekrümmte Gestalt der Frau zeigt uns im Äußeren die Prägung des Menschen in seinem Inneren. So ist der Mensch. Er ist nicht frei. Er schaut nicht nach oben. Er schaut in sich selbst hinein und auf sich selbst. Wir kennen ja dieses, er dreht sich um sich selbst, diese Selbstsucht. Er sucht sich selbst. Der Blick nach oben ist versperrt durch ihn selbst. Diese Frau war ganz und gar unfähig, sich aufzurichten. Gehen wir nicht auch oft gebückt und gebunden durch diese Welt? Lasten drücken uns nieder. Wir sprechen ja auch von der Sorgenlast. Das kann vieles sein, die Angst vor der Zukunft, wer denkt nicht an den Krieg und welche Folgen dieser Krieg hat, die Auswirkungen. Wie geht es mit Covid weiter? Verfolgung, Hunger weltweit, der Genderwahn? Oder wie geht es mit mir persönlich weiter? Wenn meine Pläne nicht zustande kommen, wenn ich älter werde? Wir sagen ja auch, wir sind in Sorgen verstrickt. Wenn man sich das jetzt mal bildlich vorstellt, gell? So in der Strickerei verstrickt. Es ist richtig bildlich dargestellt. Ich komme da nicht mehr heraus. Das Problem hat mich im Griff. Kaputte Beziehungen belasten mich vielleicht schwer. Schwierigkeiten mit den Kindern, Unversöhnlichkeiten. Unser Rücken kann auch beschwert sein von der Last der Arbeit, der Überarbeitung, von der Last der Verantwortung, die mich herunterdrückt. Oder es gibt finanzielle Belastungen. Wir tragen schwer an Schmerzen und Krankheiten oder an den Schwächen der anderen und an unseren eigenen Charakterschwächen. Es könnte sein, dass wir keine Kraft mehr haben und innerlich am Boden liegen, resigniert, enttäuscht, entmutigt. In Vers 12 lesen wir, als aber Jesus sie sah. Dieser Satz bricht wie ein Sonnenstrahl in unsere dunkle Welt. Es beginnt etwas Neues. Eine Wende bricht sich an, bahnt sich an. Als aber. Bei uns Menschen ist ja das Aber eher ein negatives Wort. Einer sagt, heute ist ein schöner Tag. Der andere, aber der Wind ist so stark. Oder einer sagt, ja, das Essen schmeckt gut, aber es könnte heißer sein. Und so, das sind ja jetzt harmlose Beispiele. Aber es gibt so viele Aber, die uns hinunterziehen. Wenn wir die Bestandsaufnahme unmöglich gemacht haben, dann dürfen wir uns für Gottes Aber öffnen. Als aber Jesus die Frau sah, dort zusammengekrümmt in der hintersten Ecke der Synagoge, dass er sie überhaupt gesehen hat, da waren ja bestimmt viele Leute und sie so zusammengefaltet, ganz hinten, am denkbar ungünstigsten Platz. Die Frau hat Jesus bestimmt nicht gesehen. Ihr Blick war auf den Boden geheftet, sie konnte ihn nicht aufschauen. Ihre Blickrichtung war festgelegt, aber Jesus hat sie gesehen. Viele haben die Frau bestimmt geflissentlich übersehen. Wir können das ja auch ganz gut so, arme, schwache, übersehen. Also. Aber Jesus sieht gerade diese Frau, die am Boden liegt. Er sieht sie. Wir haben ja schon von Hagar gesprochen, die dort im Elend gesehen wurde von Gott. Oder es gibt auch diese Stelle bei Petrus. Im entscheidenden Moment hat Jesus den Petrus angeblickt beim Hahnenschrei. Und er wurde sich so seiner Schuld bewusst und er wäre bestimmt ins Bodenlose gestürzt, wenn nicht der liebende Blick Jesu ihn festgehalten hätte. Schon bei der ersten Begegnung von Petrus und Jesus lesen wir, Jesus blickte ihn an. Oder Jesus sagte zu dem sehr skeptischen Nathanael, ehe Philippus dich rief, als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Jesus sieht den Suchenden ins Herz. Er sieht hinter die Kulissen. Er sieht den Verzweifelten. Er sieht den, der nicht mehr heraussieht, so wie unsere zusammengekrümmte Frau. Jesus rief ihr zu, heißt es jetzt. Er rief ihr zu, weil sie ja so weit weg war, und sprach zu ihr, Frau, du bist gelöst von deiner Schwäche. Du bist gelöst. Sie war ja gebunden, 18 Jahre lang. Und in Vers 16 lesen wir, in Lukas 13, diese aber, die eine Tochter Abrahams ist, die der Satan gebunden hat, siehe 18 Jahre lang. Ja, das zeigt die Wirkung Satans an dieser Frau. Binden, fesseln, knechten, vernichten. Aber Gott will das Leben und das Gute. Und wenn er Satans Plagen zulässt, dann nur um zu prüfen, so wie bei Paulus, da lesen wir ja auch, ein Engel Satans schlägt mich mit Fäusten. Oder bei Hiob, da hat es Gott auch zugelassen, dass Satan ihn sehr geplagt hat und ins Unglück gestürzt hat, aber mit dem Ziel, dass Hiob erkannte, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das war das Ziel unter Gottes Zulassung. Und es gibt viele Krankheiten und wir wissen oft nicht die Ursache. Aber hier ist es einfach ein Beispiel dieser Frau, dass es dämonische Mächte waren, die sie gebunden haben. Sie hat sich nicht bewusst an Satan gebunden und verkauft, wie es bei manchen der Fall ist. Aber weil sie hat ja Gott gesucht und seine Nähe. Wie es auch sein mag, Jesus heilt sie alle, unabhängig von der Ursache der Krankheit. Unter einer Krankheit leiden wir alle. Es ist die Krankheit der Sünde, die Last der Schuld, die uns zu Boden drücken will. Wir wagen nicht mehr aufzuschauen, wir würden uns am liebsten in ein Schneckenhaus verkriechen und unsichtbar werden. Wir sind hilflos, gefangen in unseren Gedanken, wir sind völlig unfähig, uns selbst zu entlasten und uns zu befreien. Jesus sieht die Frau in ihrer vollkommenen Schwachheit, sich aufzurichten. Ob sie schon lange um Heilung und Befreiung gebetet hat? Jesus sieht ihr ins Herz und sieht ihre absolute Hilflosigkeit und ihre Sehnsucht nach Heil und Rettung. Und da kommt der Ruf Jesu zu ihr: Frau, du bist gelöst von deiner Schwäche. Nicht, komm her, ich heile dich. Nein, du bist geheilt, du bist frei. Jesus ruft ihr die befreienden Worte zu, auf die sie nicht im Traum zu hoffen gewagt hat. Du bist gelöst, du hast sie los, die Schwäche, die dich niederdrückt und nicht aufrecht stehen lässt, gegen die du dich nicht wehren kannst. Du bist frei. Die Ketten sind gefallen, die sie niedergezogen haben. Sie ist nicht mehr gebunden. Und hier erfüllt sich vor unseren Augen die Prophetie aus Jesaja 61, Vers 1. Die Prophetie auf den Messias. Dort heißt es: Er hat mich gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen, zu verbinden, die gebrochenen Herzen sind, Freilassung auszurufen den Gefangenen und Öffnung des Kerkers den Gebundenen. Freilassung den Gefangenen. Jesus hat die Macht Satans besiegt am Kreuz von Golgatha. Er ist stärker als alle Mächte und Kräfte, die mich binden wollen. Er ist der Sieger. Es ist vollbracht. Jesus ruft auch uns die Worte der Befreiung und Freiheit zu. Du bist gelöst von deiner Schwäche. Es ist vollbracht für jeden von uns. In Jesaja 53 heißt es: Fürwahr, er trug unsere Krankheit und nahm auf sich unsere Schmerzen. Er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir sind geheilt, befreit von der Last der Schuld. Deine Sünden sind vergeben, sagt Jesus. Jesus sieht auch meine Schwäche und meinen Aufschrei. Und er sagt zu mir: Du bist befreit von deiner Schwäche. Wir dürfen zu Jesus sagen: Ich habe viele Schwächen. Vielleicht ist es die Schwäche, dem anderen nicht vergeben zu können. Vielleicht liegt es schon lange zurück. Vielleicht lastet noch etwas von der Kindheit auf mir. Ich kann es nicht vergeben. Oder es ist die Schwäche, das zu tun, was ich gar nicht tun will, oder das zu denken, was ich gar nicht denken will. Oder die Schwäche, das nicht tun zu können, was ich tun soll. die Schwäche mit dem Selbst, sich um sich selber zu drehen. Selbstsucht, Selbstentfaltung. In einem Lied heißt es, im Kreuz liegt unsere Kraft verborgen. Nimm sie nur gläubig an. Ich darf sagen, Herr, ich kann's nicht, ich schaff's nicht, aber du, machst du in mir, du bist der Sieger. Ruth Pexen, die Bibellehrerin und Autorin in den Staaten, sagte, es gehört zu der lückenlosen Fürsorge der Gnade Gottes für den Gläubigen, dass alles, was zu der alten Natur gehört, am Kreuz aufhören muss. Das Kreuz ist die einzige von Gott gegebene Stätte, die von den Sünden und vom Selbst, also vom alten Menschen, befreit. So gewiss wie Jesus Christus meine Sünden an seinem eigenen Leib auf das Holz trug, so gewiss wurde dort auch mein alter Mensch gekreuzigt. Ich muss nicht mehr sündigen, wenn ich mit Jesus verbunden bin, wenn ich mich ihm anvertraut habe. Jesus in mir ist die Kraft. Ich bin befreit. In Vers 13, Lukas 10 lesen wir, und Jesus legte ihr die Hände auf und sofort wurde sie gerade und verherrlichte Gott. Jesus geht hin zu der Frau und legt seine Hände auf ihren Kopf. Das ist eine Geste der Segnung. Du bist jetzt unter meinem Schutz. Du bist unter meinen Händen. Der Satan hat keine Rechte mehr an dir. Auch in Lukas 4, Vers 40 lesen wir, sie brachten Jesus alle, die an mancherlei Krankheiten litten. Er aber legte jedem von ihnen die Hände auf und heilte sie. Jesus kam den Menschen ganz nahe, egal unter welcher Krankheit sie litten. Und er legte ihnen die Hände auf. Wie kommt Jesus uns heute nahe, ganz nahe? Durch sein Wort kommt er unserem Herzen ganz nahe. Also das ist noch näher als auf meinem Kopf. Jesus kommt uns ganz nahe. Schon Mose hat in seiner Abschiedsrede zum Volk gesagt, ganz nahe ist dir das Wort in deinem Mund und in deinem Herzen, um es zu tun. Jesus ist das Wort und deshalb kommt er in seinem Wort unserem Herzen ganz nahe. Jesus legte ihr die Hände auf und sofort wurde sie gerade. Ihr Rücken war kerzengerade. Sie konnte jetzt Jesus sehen, sie konnte ihm in die Augen schauen. Jesus richtet auf, das ist seine Art. Wir lesen es mehrmals in der Bibel. Jesus trat zum Beispiel auch zu der schwerst fieberkranken Schwiegermutter des Petrus und ergriff ihre Hand und richtete sie auf. Er richtete sie so auf, dass sie gleich arbeiten konnte. Oder das Töchterlein des Jairus, das gerade gestorben war, da steht, Jesus ergriff ihre Hand und rief und sprach, Kind, steh auf. Und sogleich stand das Mädchen auf. In Psalm 146 steht, der Herr richtet die Gebeugten auf. Und in Psalm 145, Vers 14, er richtet auf alle Niedergebeugten. Der Herr richtet uns auf. Er will, dass wir gerade durch diese Welt gehen. Die Frau steht kerzengerade in der Synagoge. Und der Synagogenvorsteher bringt sein menschliches Aber. Wir lesen in Vers 5, in Vers 14, der Synagogenvorsteher aber, unwillig, dass Jesus am Sabbat heilte, begann und sprach zu der Volksmenge, 6 Tage sind es, an denen man arbeiten soll, an diesen nun kommt und lasst euch heilen und nicht am Tag des Sabbats. Ja, er hatte ja schon einen falschen Ansatz. Die Frau kam ja nicht, um sich heilen zu lassen. Sie war da, um das Wort Gottes zu hören. Er hat die ganze Menge angesprochen, dieser Vorsteher, aber Jesus hat geantwortet ziemlich direkt. Er hat gesagt, Heuchler, bindet nicht jeder von euch am Sabbat seinen Ochsen oder Esel von der Krippe los und führt ihn zur Tränke? Diese aber, die doch eine Tochter Abrahams ist, die der Satan gebunden hat, siehe, 18 Jahre lang, sollte sie nicht von dieser Fessel gelöst werden am Tag des Sabbats? Nirgends in der Schrift steht, dass man nicht heilen darf am Tag des Sabbats. Das waren diese Traditionen, die den Tieren einen höheren Stellenwert gaben als den Menschen in Not. Jesus nennt die Frau eine Tochter Abrahams und sie ist es in doppelter Weise. Sie ist eine Jüdin und gehört zum Volk Gottes und sie ist eine Tochter des Glaubens. So wie Abraham dem Herrn vertraute, so hat sie Jesu Worten geglaubt und hat sich ihm anvertraut. Sie hat in ihrem Herzen Jesus geglaubt und seinen Worten zugestimmt. Und so hat Jesus sie innerlich und äußerlich aufgerichtet und befreit. Wir waren alle gefesselt, verkauft und versklavt unter die Herrschaft Satans. Jesus hat uns freigekauft, damit wir seine Töchter und Söhne werden sollten. Heute steht es auch in unserem Zeit mit Gottheft. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Also wir sind Abrahams Nachkommen im Glauben und nach der Verheißung Erben und wir sind seine Kinder. Wenn wir uns Jesus anvertrauen, gehören wir dem höchsten König und warten auf ein reiches Erbe. Und jetzt schon sind wir gekrönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Ja, Gott sagt Ja zu uns. Seine Liebe umgibt uns den ganzen Tag. Er will nicht, dass wir gebückt durch diese Welt gehen. Von der größten Last der Schuld will er uns immer entlasten. Wir brauchen nur kommen. Und er will auch nicht, dass uns die Sorgen niederdrücken. Er sagt, alle eure Sorgen, also im Petrusbrief steht es, alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Die Fürsorge für den anderen ist wunderbar, aber tragen können wir den anderen nicht. Das ist zu schwer. Auch hier ist der Lastenträger Jesus. Er ist der Weinstock, wir sind die Reben. Jesus trägt die Verantwortung. Also von der Hauptlast sind wir befreit und ja, können froh durch die Welt gehen. Aber es gibt auch noch Lasten, die wir auch so gerne loswerden. Also manche Krankheiten bleiben. Und auch der andere gibt mir weiterhin zu tragen. Ich selber habe es schwer mit mir. Oder die Arbeit häuft sich weiterhin. Was ist dann mit diesen Lasten? Da steht in Psalm 68, Vers 20, gepriesen sei der Herr Tag für Tag. Er trägt für uns Last. Gott ist unsere Rettung. Gott trägt uns mitsamt unserer Last. Ich weiß nicht, ob Sie diese querschnittsgelähmte Johnny Erickson Tada kennen. Sie beschäftigte sich mit der Frage, warum hat Gott mir eine derart schwere Last aufgelegt? Und warum nimmt er sie nicht weg? Sie fand die Antwort: Ich soll etwas werden zum Lob seiner Herrlichkeit, verwandelt werden in sein Bild. Der Bildhauer hat diese Schau und er weiß, was dazu nötig ist. Der das gute Werk begonnen hat, der wird es auch vollenden. Gott ist mehr an inneren Werten als an äußeren Umständen interessiert. Mehr daran, meinen Glauben zu verfeinern, mein Herz und meine Gedanken zu reinigen, meinen Charakter zu läutern, als mir ein angenehmes Leben zu bereiten. Diese Johnny, als sie 17 Jahre war, oder 18, sprang sie in eine Meeresbucht und das Wasser war zu niedrig und sie hat sich so verletzt, dass sie querschnittsgelähmt wurde. Und ein Jahr lang hat sie gekämpft. Sie hat gegen die Krankheit gekämpft. Sie hat gegen Gott gekämpft, gegen dieses Schicksal gekämpft. Und zum Glück, sie fand durch die Worte Jesu zum Ja zu dieser Krankheit, mit der sie jetzt ein Leben lang zu leben hatte. Und sie sagt jetzt: Ich soll etwas werden zum Lob seiner Herrlichkeit. Und ich denke, das ist der springende Punkt. Die Frau, die gelähmte Frau, also diese zusammengeklappte Frau, sie war kerzengerade, sie jubelte über Gott und war voller Dankbarkeit und Freude. Und die Johnny, die noch gelähmt ist, sie sagt: Ich soll etwas werden zum Lob seiner Herrlichkeit. Gott hat sie innerlich aufgerichtet, auch wenn sie äußerlich noch diese Lähmung trägt. Das ist das Ziel, das ist der Plan Gottes, dass wir ihn loben, frei sein und nach oben schauen. Halleluja! Ich habe entdeckt, am Ende von Halleluja steht das Ja. Und ich meine, dieses Ja, das bedeutet ja Jahwe. Und Jahwe bedeutet: Ich bin da für dich. Wieder Gottes Ja steht über unserem Leben. Und ja, sein großes Ja hilft mir, Ja zu sagen. Im Leid, im Schweren. Ja zu sagen zu den tausend Hindernissen, die auftauchen. Ja zu sagen zu mir selbst und Ja zu sagen zu den Menschen neben mir. Der Psalm 103, der fasst das alles so wunderbar zusammen. Den Dank, das Lob, die Befreiung von der Schuld. Und ich dachte, ob wir ihn miteinander beten könnten. Und Sie können gerne mitsprechen, soweit Sie einfach kommen, soweit Sie es wollen. Und also ich habe es schon schriftlich vor mir. Und ja, wir könnten doch diesen Psalm als Abschluss miteinander beten. Moment. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Der Herr schafft Gerechtigkeit und Recht allen, die Unrecht leiden. Er hat seine Wege Mose wissen lassen, die Kinder Israels sein tun. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht für immer hadern, noch ewig zornig bleiben. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. So fern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Er gedenkt daran, dass wir Staub sind. Ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras. Er blüht wie eine Blume auf dem Felde. Wenn der Wind darüber geht, so ist sie nimmer da und ihre Stätte kennet sie nicht mehr. Die Gnade aber des Herrn währt von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten, und seine Gerechtigkeit auf Kindeskind bei denen, die seinen Bund halten und gedenken an seine Gebote, dass sie danach tun. Der Herr hat seinen Thron im Himmel errichtet und sein Reich herrscht über alles. Lobe den Herrn, ihr seine Engel, ihr starken Helden, die ihr seinen Befehl ausrichtet, dass man höre auf die Stimme seines Wortes. Lobe den Herrn, alle seine Heerscharen, seine Diener, die ihr seinen Willen tut. Lobe den Herrn, alle seine Werke, an allen Orten seiner Herrschaft. Lobe den Herrn, meine Seele. Amen. Wir beten. Danke, Herr Jesus, für dein großes Ja über unserem Leben. Danke, Herr, dass du die größte Last, unsere Schuld, am Kreuz getragen hast. Du bist der Sieger über alle Mächte und Kräfte Satans. Du bist der Herr und du hast uns befreit. Wir danken dir von ganzem Herzen dafür. Du richtest uns auf. Du willst auch unsere Sorgen tragen. Wir geben sie dir. Du gibst uns Mut und Hoffnung, auch wenn unsere Welt immer dunkler wird. Herr, du siehst auch unsere Schwachheiten. Und danke, Herr, dass du fertig wirst mit dem Unmöglich in unserem Charakter oder ja in so vielen Unmögliches in unserem Leben. Danke, Herr. Ja, du siehst auch die Dunkelheit in unserer Welt. Du siehst die Menschen, die am Boden liegen. Jetzt auch die so verletzt wurden und verunglückt sind in Berlin und in Garmisch-Partenkirchen. Herr, du siehst die Angehörigen, die Menschen verloren haben. Herr, wir bitten dich, richte sie auf, tröste du sie, heile du, Herr. Und wir bitten dich auch für die Polizei, Feuerwehr, technisches Hilfswerk, alle, die sich so einsetzen und die oft so Furchtbares mit anschauen müssen. Herr, komm du auch zu ihnen und stärke auch sie und gib ihnen die Kraft, weiterzumachen. Du weißt um den Ukraine-Krieg, erbarme dich und mach du ein Ende. Und auch allen, die sich so einsetzen, dort und hier bei uns, gib du die Kraft und die Hilfe und die nötigen Mittel. Herr, wir bitten dich für unsere verfolgten Geschwister, dass du ihnen nahe bist durch dein wunderbares Wort, dass du für sie sorgst und dass sie ein Licht sind für viele andere. Herr, und das schenke auch uns, dass andere an uns sehen. Du hast uns aufgerichtet und du hast uns froh gemacht. Und alles Weitere sagen wir dir jetzt in deinem Gebet im Vater unser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und vergib nicht Brot, gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ja, Sie sind wieder herzlich eingeladen zum Gottesdienst am nächsten Sonntag. Am Donnerstagabend kommt zu uns ein Missionarsehepaar von der Vereinigten Deutschen Missionshilfe, die über Brasilien berichten. Da sind auch die Gäste von außerhalb eingeladen um 19 Uhr am Donnerstag. Am Donnerstag ist auch der Christustag, das ist ja der Frohen Leichnam. Und da finden viele Veranstaltungen statt in Baden-Württemberg und Bayern. Und bei uns in der Nähe ist es in St. Georgen. Und es gibt da noch Flyer draußen an der Rezeption, kann man sich mitnehmen. Dann spreche ich noch den Segen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir seinen Frieden. Amen. Wir wünschen Ihnen einen gesegneten Sonntag, eine gute Woche und bis zum Wiedersehen.
Weitere Predigten, Vorträge und Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage www.diakonissenmutterhaus-eidlingen.de.